Oh, der war gut, Herr Werner. Guten Morgen. Es ist Scouting Report Zeit.
Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid fit wie wir. Björn, wie sieht's aus in Brandenburg im Chalet auf dem Berg, wenn du runterguckst auf das Fußvolk?
Auf Fußvolk, ey, jetzt wirst du.
Aber warte, nein, nicht Fußvolk, auf die Normalsterblichen.
So fangen wir schon an, ja? Also,
bist du heute Morgen mit einer Gator Roll aufgestanden?
Sagen wir mal so, ich bin heute Morgen sehr, sehr müde. Es wird einfach nicht hell hier in Brandenburg. Ist es bei dir auch so dunkel und düster?
Nein, hier ist so, als wird jetzt gleich die Sonne untergehen. Es ist grau und düster. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Stimmung vor dem Hardcore-Lockdown, der nächste Woche kommt. Oh, das ist schon die Wetterstimmung. Ja. Also,
das bringt mich so den Punkt, gerade meine Kinder sind hier schon seit heute Morgen auch, weiß ich nicht, am Rumrennen, ärgern mich, weil in der Werner-Familie mag man es, andere Leute zu ärgern. Und meine beiden Töchter machen das auch sehr, sehr oft mit mir. Und weißt du, was sie gemacht haben? Mein Büro ist ja direkt neben dem Kinderzimmer und dann sozusagen zwischen Kinderzimmer und Bad. Und Bad ist mein Büro und ich habe die Tür auf und sitze hier, ne? Und dann machen meine Kinder die Jubiläumsfolge an auf ihren CD-Spieler, den sie für ihre Hörspiele bekommen haben.
Schande.
Richtig laut. Und ich höre einfach nur gleich am Anfang, da sagst du, Björn, unsere Jubiläumsfolge. Und dann sag ich so, oh Scheiße, eine Jubiläumsfolge, ganz laut. Und die so, oh, Mama, hat Scheiße gesagt. Und ich sag so, mach das aus. Und die so, nein, machen wir nicht. Und haben das immer wieder von vorne abgespielt, wo ich immer wieder das Wort Scheiße sage.
Oh,
und
ja,
die freuen sich, ein Kullerkeks gerade, das ist unglaublich.
So ist das. Aber nur schön, dass bei euch zu Hause wirst du geärgert. Hier zu Hause ist der Sport Mama ärgern.
Nice.
Mit Homeschooling. Guck mal, deine gehen ja noch nicht zur Schule.
Nein, das gehen sie
meine
nicht.
Meine Große geht zur Schule und ey, Homeschooling ist schon, ich bin froh, dass ich immer was zu tun habe und hier im Büro hocke, weil ey, das ist Drama und dabei, ey, jede Gelegenheit wird genutzt, um, oder DHL-Mann hat geklingelt, alle rennen zur Tür, nee, du musst Schularbeit machen, denn ey, alle 5 Minuten ist irgendwas los, Drama, dann wollen sie doch tanzen. Und hier wird nur getanzt, Bambule gemacht, aber ey.
Bei mir weiß jeder, meine beiden Töchter und ich wissen, man sollte nicht die Mama gerade ärgern, weil sie ist hochschwanger.
Das oh ja, Ende Mai, ne?
Ja, sie ist Halbzeit gerade ungefähr.
Ja, Gott sei Dank, dann ist der ganze Lockdown-Shit vorbei, dann kommt ein kleiner Werner raus und dann geht das los. So, Herr Werner.
Ja. Ja, ja.
Es war
so eine kurze Woche. Das fühlt sich an, als in meinem Rhythmus bin ich eigentlich erst so bei Mittwoch, Donnerstag. Es ist schon wieder
Freitag. Ich auch. Ich denke auch, es ist Mittwoch.
Weil wir für die Leute, ich glaube, viele Leute haben es trotzdem verpasst oder nicht mitbekommen. Montagnacht, ja, waren wir die ganze Nacht noch wach auf ProSieben Max und haben das Alabama Ohio State National Title Spiel kommentiert.
Korrekt.
Alabama hat gewonnen, hat Ohio State keine Chance gegeben. Also es war wirklich unfassbar, wie dominant Alabama war. Und und deswegen waren wir beide erst Dienstagabend zu Hause, dann Late Night Football gestern. Ey, das kam so schnell alles und dann zack, 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 zack. Und weißt du was? Morgen früh direkt wieder los, weil wir haben Samstag, Playoff Football geht weiter und wir beide machen morgen das Packers gegen Rams Spiel. Aber weißt du was? Ich freue mich und deswegen war diese Pause, die wir hatten, auch so, so wichtig, weil wir werden jetzt so weg. Ja. Wir werden so platt jetzt gerade in diesem Moment, weil wir wussten ja, dass die Playoffs sehr viel Spaß werden. Sehr viel.
Ja. Und wo du nochmal das National Championship Game ansprichst, das war von 2 Uhr morgens bis 17:45.
Aber
das ist echt die Geisterzeit, in der du richtig durchhängen kannst. Aber ich muss sagen, das war die geilste College-Sendung aus der ganzen. Und wir haben uns die beste aufgespart bis zum Schluss. Wenn ihr es nicht gesehen habt, geht mal auf ran.de, guckt mal, da sind die Highlights aus dem Ding. Björn Werner rollt durchs Studio, Da war richtig was los. Leute haben irgendwelche Porno-Aufblaspuppen gepostet, mit denen sie Gatorade nachts durch den Schnee machen.
Wer ist dieser Typ? Wenn du diesen Podcast hörst, bitte melde dich, ey.
Das melde Video. Dich. Wir müssen war dich, wir müssen eigentlich dich mal befragen, was mit dir nicht stimmt.
Wirklich.
Im positiven Sinne.
Nächste Woche bei Late Night muss man das zeigen, irgendwie, das Video. Das
aber mit einer Blaserbike-Puppe durch den Schnee rollen.
Hätte ich nicht erwartet.
Ey, das war so, wow. Aber, hey, die Community ist geil drauf. Alabama 13 und 0. Alles zerstört, 52-24. Devonta Smith mal eben kurz abgegangen. Der hat ja nur eine Halbzeit gefühlt gespielt. Dann hatte er einen abgeknickten Werner-Mittelfinger. Aber du, 12 Catches für 215 Yards, 3 Touchdowns war auch schon mal Rekord. Mac Jones, der Quarterback, hat einen Rekord aufgestellt. 464 Yards, hat Joe Burrows Rekord eingestellt. 5 Touchdowns geworfen, irgendwie auch 36 von 45. Denn Najee Harris war auch... Hatte 178 Scrimmage Yards. Es war gestört.
Pass auf.
Es war
Mac
gestört.
Mac Jones, der Quarterback. Patrick Surtain, der Cornerback. Christian Barmore, der Defensive Tackle, der richtig dominiert hat. Und Waddle, der Receiver, der ganz herumgehumpelt ist.
Der gewaddelt ist.
Ey, was habe ich dir gesagt? Ganz Amerika ist ausgerastet, richtig große Athleten, Patrick Mahomes, alle haben getweetet, ey, irgendjemand muss ihn protecten from himself. Nimmt ihn raus. Das hab ich auch live gesagt, da müssen Coaches einschreiten und sagen, ey, das geht nicht. Du kannst nicht da rumhüpfen, weil der hatte eine Verletzung, kam gerade zurück vom gebrochenen Knöchel vor 8 Wochen oder sowas und wollte unbedingt da draußen sein. Ey, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die haben alle declared vor den NFL-Draft. Das heißt, dass sie noch keine Seniors waren, sondern hätten rein theoretisch noch College-Football spielen können, haben sich aber dafür entschieden, weil sie 3 Jahre schon sozusagen am College sind oder 4, weil Mac Jones ist ein Redshirt Junior, ist in seinem 4. Jahr, hat er gerade beendet, könnte rein theoretisch noch ein 5. Jahr machen. Die haben alle gesagt, wir melden uns für den NFL-Draft an. Das habe ich nämlich auch noch gestern gesehen. Ja, aber wir haben ein paar Head-Coaching-News über die Nacht bekommen.
Oh ja.
Mit welchem Coach möchtest du anfangen?
Oh, warte mal, ich habe hier gerade Internet-Gulasch. Boah, wir müssen anfangen mit dem Job, der wahrscheinlich am toughesten ist. Und das ist der Job bei den Jets.
Okay, weil ich war gerade so, okay, beide Jobs sind sehr tough, aber gucken wir,
ja, aber Job Moment, der Job bei den Jaguars ist auch tough, aber du hast 75 Millionen Euro Cap Space und du hast den First Overall Pick. Jets, nicht ganz so viel Cap Space, immer noch eine Menge, aber... Der neue Hauptübungsleiter, erzähl du mal, weil du kennst ihn, ist sein Kollege.
Na, ich kenn ihn nicht, ich hatte nur ein paar Monate mit
ihm. Ja, das ist mehr als ich, ich kenne ihn gar nicht.
Ja, aber ich hatte auch nie mit dem wirklich gesprochen.
Was? Ich hast du hast doch gesagt, Robert, das ist ein Kollege.
Robert Salah, von der Defense-Koordinator, der die letzten 4 Jahre Defense-Koordinator war bei den 49ers und einen absolut geilen Job gemacht hat, ist jetzt der Head-Coach von den New York Jets. Mit 41 Jahren. Ich war erstmal aus der Perspektive von den Jets ein Riesengewinn für diese Franchise. Ich bin, ich bin ein Riesenfan von ihm. Ne? Er ist sehr energetic, er hat sehr viel Energie, er ist ein Players-Coach und das ist, was sie halt brauchen, um diese Kultur zu brechen, die sie gerade haben und einfach diese Winning-Mentalität darüber zu bringen. Ne? Und von den ganzen Kandidaten denke ich schon, dass er vom Charakter her am besten reinpasst. So, andersrum aber von der Seite von Robert Salah. Warum die Jets? Hattest du keine anderen? Also, weil du warst ja eigentlich überall woanders, weil mich würde so gern interessieren, weil die Antworten, die du jetzt bekommst, ne? Das sind ja alles professionelle Antworten, aber so, ich würde so gerne einfach so richtig mal Kopf gehen. Warum hat der, war das vielleicht dein einziges Jobangebot? Vielleicht wollten andere für sehr viel weniger Geld, vielleicht durftest du jetzt bei den Jets, das wissen wir ja alles nicht, ne? Darfst du entscheiden im Draft, also wie viel Power hast du bekommen? So eine Sachen kommen ja nicht raus, wie zum Beispiel, ja.
Das ist ein richtiger Punkt. Wir wissen ja nicht, was in den Interviews besprochen wird. Ich glaube, viele kennen ja Robert Salah.
Ich würde sagen, ich habe auch so. Keine Ahnung. Guck mal, es ist der Pronunciation sagt S-A-L und dann U-H. Und dann habe ich jetzt Amerikaner angeguckt. La. Da sagen aber auch Leute Saleh. Also,
ja, aber weißt du was?
Alle sagen unterschiedlich.
Ich komm wenn gar nicht du anguckst, daher. wo kommt er denn her? Salah
ist
and his wife Sana have 4 sons and 2 daughters. 6 Kinder hat er. He is Muslim of Lebanese descent. Libanese. Also
wie sagt man es denn da?
Ich würde sagen, ich bin jetzt kein Experte. Bitte mich nicht festnehmen.
Ja, die
aber auf
sagen
gar
ja
keinen Fall Salu oder irgendwas. Salah. Salah wie Salam Alaikum. Salah.
Oder Mohammed Salah von Liverpool, Alter. Aber das wird mit A geschrieben.
Ja, okay. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
Egal.
Ist das auch mal interessant? Ein Libanese, ne? Ja. Oder seine Eltern kommen aus dem Libanon. So, 41, seine Coaching-Karriere, auch interessant. Viele wissen es nicht. Michigan State, Central Michigan, Assistant Coach, dann bei Georgia, dann zu den Houston Texans gegangen als Intern, genau wie ich damals. Dann wurde er Quality Control bei den Texans, dann Linebacker-Coach bei den Texans, dann ist er zu den Seahawks gegangen, Quality Control auf der defensiven Seite.
Erklär mal kurz, weil ich genau in dem Moment, wo ich das gelesen hatte, nochmal sein Resume. Habe ich auch auf Instagram eine Frage gesehen und einen Kommentar. Was ist eigentlich ein Quality Control in der NFL?
Quality Control ist, du hast keine Position, die du coachst. Manchmal, du hilfst natürlich bei irgendeiner Position mit, aber bist jetzt nicht hauptverantwortlich für eine Position. Und Quality Control bedeutet eigentlich, dass du sozusagen für diese ganzen administrativen Sachen verantwortlich bist, die in der Defense anfallen. Zum Beispiel, wir gehen in die Woche und wir müssen wissen, ich bin jetzt Defense Quality Control bei den Browns und wir spielen die Chiefs. Okay, dann finde ich dir alles raus, nicht über das Personal. Das macht das Scouting Department, schickt dir dann schon die ganzen Nummern und Stats. Aber wo leint sich Tyreek Hill ab? In welcher Personalgruppe? Wo prozentual wie viel? Welche Routen läuft er daraus? Was für ergeben sich daraus für Tendencies und also solche Sachen, all diese administrative, das, was Analytics dir rüberbeamt, das schon mal ausfiltern, aussortieren, weil du hast sonst einfach eine absurde Menge an Informationen und das ist der die, ich will nicht sagen, die Drecksarbeit macht, aber die Fleißarbeit. Der Quality Control Guy macht die, ich nenne es die Fleißarbeit.
Macht die Fleißarbeit, aber auch die Drecksarbeit zum Beispiel. Richtig. Ey, geh mal schon mal raus, bau mal alles auf. Also, das ist schon
solche
so.
Auch auf dem Feld.
Genau,
das ist der Get It Fixed Man. So.
Genau.
Und das war bei Seattle dann, 2011 bis 2013, hat mit denen den Super Bowl gewonnen. Dann ist er zu Jacksonville gegangen, als du da warst, war Linebacker-Coach.
Aber nur der Assistant von den Assistant Linebacker, da war ein Haupt-Linebacker-Coach und er war so ein zweiter Assistant und durfte dann die Inside-Linebacker coachen, oder?
Genau, aber von da aus ist er zu den 49ers gegangen, wo Defense-Koordinator. So, und dann müssen wir nicht drüber reden, ey, das war, und gerade 2019 war so sein Breakout-Jahr, ne? Nummer 2 in Total Defense, 6 in Turnover.
Letztes Jahr.
Ja, genau. First in Pass Defense, Nummer 4 in Sacks. So, ey, die waren echt überall Top 10, Top 3. Und auch dieses Jahr wieder einen guten Job gemacht mit einer Defense,
mit
die angeschlagen ist. Ne?
Genau.
Und deshalb finde ich zu Recht, obwohl er jung ist, zu Recht einen Hauptübungsleiterjob bekommen. Jetzt, du hast natürlich gefragt, warum, du willst in seinen Kopf gucken, warum Jets? Ich glaube, das ist das, was wir alle nicht wissen. Du gehst in so ein Interview und sagst, Jets, ist schwer. Die Media ist eine miese Tosnelle, ist eine hässliche Bertha. Die Medien in New York.
Genau, weil das ist Medien.
Capital of the world.
Genau, deswegen ist sie da wirklich.
Unerbittlich.
Da suchen die alle. Da suchen die alle nach was.
Ey, die suchen deinen Müll. Die gucken in deine Unterhose, wenn du sie im Müll schmeißt. Alles, um irgendwas zu finden. Die riechen vielleicht sogar dran. Egal, auf jeden Fall kann ich mir, oder was wir nicht wissen, aber was ich mir denke, ist, dass das Interview so gut gelaufen ist, auch mit GM und Ownership, dass du einfach das Gefühl hast, ey, das passt. Und dann ist auch dieses Vertrauen da, wenn die sagen, ey, Diggerchen, auch wenn du die ersten beiden Jahre verlierst, schlimmer als mit Adam Gase kann es nicht werden, aber wir glauben, dass du der Mann bist, der das Ding hier umdreht.
Ich meine, wenn du jetzt alles noch anguckst, wie schlimm war das schon, ne? Auch wenn, ihr könnt, wie gesagt, alle Jets-Fans, geht nicht davon aus, dass er die gleich in den Super Bowl holt, ne? Das braucht ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, ich denke, das ist der richtige Move von den Jets gewesen, weil du brauchst so einen Typen, der so viel Energie hat. Und das hast du gesehen. Das hast du über diese an der Seitenlinie gesehen die letzten Jahre. Richard Sherman hat schon mehrfach und die ganzen Spieler mehrfach über diesen Koordinator gesprochen in den Medien und haben einfach sehr viel Liebe dagelassen. Das sieht man auch nicht so oft, dass so viele Spieler, auch alte Veteranen wie Richard Sherman, schon mehrmals gesagt haben, ja, er ist ein, weil letztes Jahr war er ja auch schon ein heißer Kandidat. Da für den Browns-Job, glaube ich, war das. Da hat Richard Sherman was gesagt, dass die auf jeden Fall ihn nehmen sollten. Aber da hat er sich ja entschieden, bei den 49ers zu bleiben. Aber wenn man jetzt, guck mal, man muss ja auch immer die richtige Situation angucken von den Coaches, wenn sie reingehen in den Job. Ne? Deswegen haben wir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie viele Draftpicks haben wir? Wo werden wir gepickt? Wie ist die Situation Cap Space in der Free Agency? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung?
Da geht, Manager? Einiges.
Genau, weil...
Da geht einiges.
Die Jets, pass auf, die Jets haben den zweiten Overall-Pick im Draft und den 23. von den Jamal Adams Trade zu Seattle. Dann haben sie einen normalen Zweitrunden-Pick und dann zwei Drittrunden-Pick. Ne? Das sind in den ersten drei Runden, da wo man sagt, kann man schon echt gutes Talent, ne? Starting-Talent ergattern. Das sind eine Menge Picks. Und dann hast du im Cap-Space, haben sie 60 Millionen Cap-Space, also das ist Dritter in der NFL, also das ist eine Menge, wo sie auch in der Free Agency rausgehen können und Leute auch locken können mit ein bisschen extra Kohle, ne? Weil das ist ja auch immer die Situation, dass viele Spieler oder die Top-Free Agents wollen ja dann auch zu den Super Bowl-Kandidaten gehen, aber dann ist es ja wie in jeder normalen Negotiation oder Verhandlung. Hey, wir sind die Besten, wir geben dir nur so und so viel Geld, aber warte mal, wir sind schlecht, wir müssen ein bisschen mehr Geld locken, dafür geben wir dir einen größeren Signing-Bonus oder mehr Base-Salary pro Jahr, was der Super Bowl-Contender dir nicht geben kann. Ne?
Aber die haben schon heftige Needs, ne? Also Quarterback ist natürlich eine Baustelle. Willst du mit Frage, Sam...
Was passiert?
Ich glaube, so wie es klang, Entschuldigung, wollen sie ihn ja loswerden. Weil es war ja schon so, ey, wir machen einen großen Move. Und da meinten sie nicht den Head Coach. Großer Move, da ist ja gar keiner mehr übrig für einen großen Move. Also ist es Sam Darnold. Das heißt, die werden mit einem neuen Quarterback beginnen.
Oder sie traden den zweiten Pick weg und gehen zurück und kriegen vielleicht noch einen Erstrunden-Pick. Und somit haben sie dann drei. Für den zweiten Pick würde locker jemanden natürlich seinen First-Round-Pick und noch einen Zweitrunden-Pick sozusagen geben, weil irgendjemand einen Quarterback braucht.
Das also kann das, sein. Boah, das kann sein. Nice. Aber sie brauchen selber einen Quarterback.
Ja, wenn du nicht an Sam Darnold glaubst, auf jeden Fall.
So, und ich glaube nicht, dass sie an Sam Darnold glauben. Ich glaube, sie werden einen kompletten Restart machen. Das heißt, sie brauchen einen Quarterback. Sie brauchen mal einen Nummer 1 Receiver. Sie brauchen einen Corner. Sie brauchen einen Pass-Rusher. Er spielt ja eine 4-3, das heißt, sie brauchen einen Hand-in-the-Dirt-Pass-Rusher und sie brauchen einen Running-Back. Das sind fünf Schlüsselpositionen, die sie brauchen.
Die 49ers waren das fünftgerankte Team in der Defense dieses Jahr, obwohl das so viel Verletzungspech dabei war, Offense so eine Probleme hatten. Das ist krass.
Ich glaube tatsächlich, die werden in der ersten Runde mit Quarterback, Receiver, Corner oder Quarterback Receiver, Pass Rusher gehen und vielleicht tatsächlich zu dem, was du gesagt hast, runtertraden und mit drei Picks versuchen, in den ersten zwei Runden, die du dann hast, hätten sie ja dann sozusagen drei First Round und vielleicht sogar zwei Second Round Pick. Da hast du fünf Picks in den ersten beiden Runden. Da kannst du diese Needs, die sie haben, Quarterback, Receiver, Corner, Edge, Running Back, in den ersten beiden Runden adressieren. Und das sind dann alles Leute, die nicht so absurd teuer sind. Und du kriegst in der zweiten Runde verdammt gute Spieler. Ne? Oh. Also insofern, das war das. Ich bin gespannt, was er da macht. Lass uns zum nächsten kommen.
Warte mal, noch dazu ganz kurz. Sie haben auf jeden Fall ihr Blindside-Tackle für die Zukunft gefunden, Mekhi Becton. Genau. Der liefert komplett ab, als auch eine Maschine. Weißt, und das erinnert mich gerade, Tristan Wirfs, weißt du noch von Iowa? Der ist richtig gut, ne? Also richtig
gut. Aber der spielt rechter Tackle.
Der spielt rechter Tackle. Aber er ist richtig gut. Und da haben wir auch viele, wir haben auch da heiß diskutiert in Offseason. Ja, das Potenzial ist mega, wird aber bereit sein, aber.
Aber wir haben auch gesagt, der wird rechter Tackle spielen. Auf jeden Fall. Was ein Riesenunterschied ist.
Und mit Tom Brady als Quarterback sehen manchmal doch auch Offensive Liner ein bisschen besser aus, weil er einfach weiß, den Ball schnell wegzukriegen und lässt. Eine andere Situation. So, zweite
Head-Coaching. Die Jacksonville Jaguars haben ihren Headcoach gefunden und er ist ein persönlicher Freund von dir. Deshalb spritz mal rein. Du hast eine tiefe Liebesgeschichte.
Wir können doch nicht gleich so. Nein. Erzähl doch erstmal ein bisschen.
Ja, also neuer Hauptübungsleiter bei den Jacksonville Jaguars ist ein Mann, der noch nie in der NFL gecoacht hat. Überaus erfolgreicher College-Football-Coach. Die Rede ist von Urban Meyer. Einige kennen ihn von euch wahrscheinlich. 56 Jahre alt. War bei, oh Gott, wo war der? Der hat, glaube ich.
Er war bei Bowling.
Ohio Green, State hat er angefangen. Utah. Dann Illinois State.
Nein.
Nicht als Headcoach. Ich rede jetzt als überhaupt sein Werdegang war als Assistent Ohio State, Illinois State, Colorado State, Notre Dame und dann nach deinem Notre Dame Job als Receiver Coach und da hatte er ein paar Raketen von 96 bis 2000. Dann der erste Head Job bei Bowling Green, dann Utah und dann kam er zu Florida. Da hat er zweimal die National Championship gewonnen und hat Björn Werner rekrutiert.
Das hat
er. Aber und nicht mit Erfolg.
Und dann ist er.
Warum? Warum? Sag mal, warum hatte Urban Meyer keinen Erfolg mit Björn Werner?
Die Leute, die sich mein Buch geholt haben, kennen
schon sehr gut. Oh, jetzt kommt er wieder mit.
Weil er ist da drinne. Er ist da drinne. Nein. Aber warte mal, ganz kurz, komm. Dann bei Florida, wo er so erfolgreich war, ist er ja auch zurückgetreten.
Zweimal, so fast.
Ja, war bei Florida sogar zweimal?
Ja, pass auf, 2009 hatte er Chest Pain.
Genau, so Stressfaktor-mäßig und er will auch zurück zu seiner Familie, also seine Familie, Töchter wollen
ihn. Und hat er gesagt, ey, ich retire, ich bin durch. Das war im Dezember, also Saison war schon so gut wie durch. Dann haben sie am 1. Januar noch den Sugar Bowl gewonnen und dann hat er gesagt, ich brauche erstmal
Abstand
Ruhe, vom Spiel. Ne? Leave of absent. Und dann ist er im März wiedergekommen zu Pringsback Practice und hat dann ist dann doch wieder zurückgekommen. 2010, in seinem letzten Jahr, da hat er dich rekrutiert, ne?
Da hat er mich rekrutiert, wo ich aus der Highschool gekommen bin.
Und das lief super.
Ich hab's ja schon öfters mal gesagt, er ist mir nicht sympathisch, weil ich halt diese Auseinandersetzung. Was heißt Auseinandersetzung? Ich war ein 18-, 19-jähriger deutscher Footballspieler in Connecticut, USA. Und ich wurde von Florida rekrutiert. Und es kam ja bis auf die letzten Wochen drauf an, wo ich hingehe, vom Signing Day. Und ich konnte mich einfach erinnern, wo ich im Sommer davor war, ich ja bei einem Camp von den Florida Gators, hab mir auch alles angeguckt, es war so ein unofficial visit. Und da war ich in dem Raum alleine mit so dieser Recruit-Talk, wo der Headcoach mit den Recruits einzeln redet und ich hatte ja keine Familie dabei, mein Headcoach war nicht dabei, ich war alleine da drin. Und irgendwie, wenn du mehrere Optionen ja hast und in der Situation bist, guckst du ja, okay, wer kommt dir sympathisch, keine Ahnung, wo denkst du so einfach, ist die richtige Situation, ist ja die größte Entscheidung deines Lebens. Und bei Urban Meyer war es halt die ganze Zeit so, ey, guck in diesen Ring an, wie geil, weil der hat ja schon National Championship gewonnen und der war so arrogant und hat immer über ja, die ganzen anderen Programme können sowas nicht machen. Der meint damit die Programme, die mich auch rekrutieren, das wissen sie ja, ne? Das ist ja alles öffentlich. Und es hat immer so ganz halt nur so, wie geil die sind. Und dann bin ich raus aus dem Ding und ich sage so, krass, er hat mich nicht einmal gefragt, irgendwie so, was suche ich? Weißt du, was ich meine? Also ich war nicht der nicht der Fokuspunkt in dieser Konversation, obwohl ich ja eigentlich sein Recruit ist und die probieren ja sozusagen deren Schule dir zu verkaufen. Und da war ich einfach so, okay, ja, passt einfach nicht. Aber dann kam ja das Schlimmste, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mag den Typen überhaupt nicht, weil
wow,
ich halt...
jetzt kommt.
Okay. Ich weiß noch, eine Woche vor Signing, das war so am Ende Januar, da habe ich mich entschieden für die Florida State University, was ja die Rivalenschule ist, das ist eine komplette Rivalen. Und dann hat mein Head Coach Chris Adamson gesagt von meiner Highschool, ruf bitte alle deine Top-Schulen an, das war Oregon, Miami, Maryland und Florida und Florida State, ruf bitte die anderen an, die ganze Zeit noch darauf warten, dass du den committest, also zusagst und sag den ab. Und ich so, oh shit, okay, das wird unangenehm. Alle cool, so okay, ey, ja, kann man nichts machen, bababam, ne. Dann Urban Meyer, ich sag so, ja, Coach Meyer, danke für alles, dass du mich rekrutiert hast, mir die Chance geben wolltest. Ich gehe aber zur Florida State University. Dann sagt er einfach eiskalt und ich werde das nie vergessen. Ich war da unten in meinem Keller.
Bei Stecker im Keller?
Nein, ich war im Keller bei der Highschool, so ein Zimmer im Keller. Da gab es so ein kleines Fenster und ich musste mein Handy komplett da ranhalten, damit ich Signal kriege in Connecticut. So, das war nämlich auf dem Hilltop, also auf dem Berg. Und dann sage ich so, ich gehe zur Florida State University und er sagt einfach, es war stille und sagt so, und ich bin gerade 19 geworden. Ja, das ist der schlimmste Fehler, den du machen wirst und du wirst es bereuen. Und legt einfach auf. Und ich so, damn, Alter, was ist los mit dem Typen? Ab dem Punkt war ich so, ey, ich mag den nicht. Also, guck mal, wer sagt sowas? Wer sagt so, weil, auch wenn, er hat ja die Recruiting-Battle verloren, das macht man nicht. Und das ist mein, weißt du, wenn ich dich jetzt drauf anspreche, dann weißt du nicht mal, wer ich bin wahrscheinlich.
Doch.
Heute.
Oh, doch. Der ist Romantiker.
Das ist halt, das ist so ein Ding, ne? Das merkst du dir für immer, weil du denkst, wow, das ist schon hart, jemanden jungen, der die schwerste Entscheidung in dem Football, im Football-Leben macht. Weil, das war hart. Das war hart.
Aber pass auf, Karma ist ja ein Mutterbeischläfer. Deshalb hat er in diesem Jahr dann auch ohne Björn Werner und ohne einen Deutschen ist er nur 7-5 gegangen und dann kam auch noch raus, dass es im Lockerroom eine toxische Atmosphäre gab und dass sich Spieler und auch später, sag ich mal, NFL-Pros das bestätigt haben, dass es sowas wie ein Circle of Trust gab. Das waren so seine Jungs, die durften alles machen, die haben auch mal einen Drogentest gefailt und das wurde
mal.
Schon...
Mal öfter. Es war ein Punkt, ich glaube, da gibt es einen Artikel, ich weiß nicht die genaue Nummer, da war irgendwie bei dem einem letzten National Championship-Spiel hatte er 46 Spieler, die Probleme mit der Polizei hatten während der College-Zeit bei Florida. Also das war schon, also es ist ja auch alles da draußen, ne? Das waren ja auch die Gründe, warum er dann immer abgehauen ist, weil das ist alles gerade hat angefangen rauszukommen mit der Media und ich gehe in die Rente.
So, ja, Moment, er hat dann wieder gesagt, ey, Okay, alles klar. Ich höre da wohl auf, weil ich habe wieder Probleme, Gesundheit, Stressprobleme. Und ist dann retired, war dann bei ESPN ein Jahr und wurde dann Head Coach bei Ohio State. Als Trainer hat er auch da wieder richtig abgeliefert. Ne?
Als Trainer hat er überall abgeliefert, muss man ja sagen. Also unfassbar, was der für einen Rekord hat.
National Champion geworden.
187 Siege und nur 32 Niederlagen bei all seinen Schulen, wo er als Headcoach da war. Das ist schon stark.
Aber dann 2014 National Champion geworden und dann hatten die auch danach die Jahre 15, 16, 17 guten Record, auch 18 noch und haben eigentlich immer, waren nicht im National Championship, aber hatten entweder den Conference Title gewonnen oder waren in ihrer Division ganz vorne und dann 18 ist er wieder retired, weil er gesagt hat, meine Gesundheit und Stress und das Brustdrücken. Aber der wirkliche Grund war, was ist rausgekommen, Herr Werner?
Dass ein Assistenzcoach von ihm bei Ohio State, da kam ein Riesending raus.
Zach Smith.
Domestic Violence, seine Frau angefasst hat. Und dann kam
nicht angefasst.
Ja, gut ausgedrückt. Also er hat angeblich zugehauen, ne? Und das wurde alles verdeckt bei Urban, also von Urban Meyer. Er wusste es angeblich. Das, oh. Weiß, das kam dann alles raus durch die Medien. Zack. So, es wurde wieder heiß und dann ist er retired, er resigned. Das war das typische, okay, Ohio State hat mit Urban Meyer gesprochen, bevor das jetzt hier eine komplette Shitshow wird, geh mal bitte lieber in die Rente und hoffentlich dadurch geht das alles wieder ein bisschen, weil die Schulen sind, machen ja genau das Gleiche. Weißt du, das ist, College Football ist so ein Business und wo auch die Schulen alles probieren, um einfach wie nennt man nicht Ruhm?
Hype
auch nicht. Was suche ich?
Was willst du denn sagen?
Ich weiß es nicht. Na, ihren Namen zu beschützen, das meinte ich.
Tut mir leid. Ach so.
Namen zu beschützen.
Ihr Trademark, ihre Kredibilität, ihren Leumund.
Guck mal, bei Florida State hatten wir das ja auch. Da waren Top-Spieler, die kriegen 10 Chancen und ein durchschnittlicher Spieler, der dem Team nicht hilft, kriegt eine Chance. Dann ist er weg. So, ne, wenn du eine Regel brichst, wenn du einen Drogentest, wenn er positiv ist. Ich hatte auch Spieler, die wurden 10-mal
positiv. Wie viele hast du gebrochen?
Bei mir war gar nichts. Bei mir hast du nichts gefunden.
Weiße Weste. Bei mir hast du
nichts gefunden.
Aber?
Ich war im Raum, in meinem Zimmer, pennen gegangen.
Im Keller und hast dein Handy ans kleine Fenster gehalten.
Genau.
Aber er hat jetzt natürlich, erstmal ist die Frage, kann er seinen College-Erfolg in die NFL transferieren? Da habe ich so meine Zweifel.
Da haben halt viele vorhin das schon probiert. Nick Saban war ja schon mal 2 Jahre bei Miami Dolphins, war 15, 17, glaube ich, sein Rekord, ne? War dann weg. Und die sind immer sehr schnell hauen sie dann wieder ab, wenn es halt nicht gut läuft gleich.
Das ist ein anderes
Metier. Wer war das denn? Matt Rhule hat es jetzt gemacht bei den Panthers. Eigentlich
Das war der von Oregon bei Philly.
Chip Kelly komplett.
Wo ist der eigentlich?
Der ist jetzt bei UCLA. Der hat mich rekrutiert damals bei Oregon.
Okay. Aber eins können wir sagen, das remains to be seen, aber Urban Meyer hat 10 Picks in diesem Draft im April. 2 First Round, 2 Second Round Picks und er hat 75 Millionen Euro Dollar Cap Space. Das ist natürlich schon nicht so schlecht.
Nein, das ist halt das Ding. Guck mal, die haben den ersten Pick. Du kannst, wenn du eine Chance nimmst, denn die von den Jaguars, in welcher Situation, guck mal, die können jetzt den Franchise-Quarterback aussuchen, was hundertprozentig Trevor
Lawrence ist. Geilen Offensive Tackle.
Du kannst, genau, dann kannst du da gleich noch einen Offensive Tackle reinpacken. Dann hast du noch mehr Picks in der zweiten, dritten, vierten Runde, wo du einfach alles aufbauen kannst.
Pass-Rusher, Receiver.
Dann gehst du raus in die Free Agency und holst dann nochmal ein paar Key-Player rein. Der hat wahrscheinlich auch, weil die Jaguars wollten unbedingt Urban Meyer haben. Weißt du warum, was ich auch glaube? Weil Urban Meyer,
Florida,
Gainesville und Jacksonville, das Jacksonville war immer Gainesville Territory. Florida war immer so aufgebaut, so ja, Tampa gegen, waren mehr Florida State Fans, Miami. Es war immer so oft auf der Karte so abgebrochen.
Ja, der Osten von Florida. Das
war Gainesville, so war Florida Gainesville. Gators. Ne? Und da bringt er natürlich auch jetzt den Hype mit für die Fanbase von den Jaguars, weil er so erfolgreich war bei den Florida Gators. Ne?
Da wollen wir mal gucken, wie er sich da machen wird. Es sind ja noch ein paar Hauptübungsleiter-Jobs offen, bevor wir dann gleich zum nächsten Thema kommen. Guck mal, also Jacksonville, Job ist weg. Urban Meyer, Jets, Robert Saleh, taken.
So langsam
Falcons was, ist noch offen. Da ist der heiße Kandidat, ist Arthur Smith. Der hat sein zweites Interview jetzt. Oder hatte er schon? Oder hat er?
Von den Texans, ne? Von den Titans meine ich, sorry. Das ist von den Titans der.
Arthur Smith ist der Titans Offense Koordinator. Der scheint sich da gut zu machen, hat sein zweites Interview. Bei den Lions ist noch offen. Da ist Dan Campbell, der Leading Candidate, ist Rumor, Talk on the Streets, ne, über Dan Campbell haben wir gesprochen.
Wo ist Eric Bieniemy? Warum wird da, ist kein Buzz mehr da? Da ist schon wieder kein Buzz mehr. Das hat schon wieder das Gefühl, als würde er keinen Job kriegen.
So, ich ist egal. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Bei den Texans, die Top-Kandidaten, die man von den Texans hört, da frage ich mich schon wieder, was raucht ihr eigentlich? Jim Caldwell, von der ehemalige Lions Head Coach. Den wollen sie jetzt nochmal aus der Versenkung holen. Und sie haben requested den Defensive, obwohl nicht, stimmt geil. Beim Defensive Coordinator Brandon Staley, der von den Rams, der hat auch dieses Jahr echt eine brutale Defense zusammengeschraubt.
Die Nummer 1 Defense in der NFL.
So, klar, dass der jetzt einen Sniff bekommt. Übrigens, wusstest du, dass Robert Saleh, dass der ein enger Freund von, richtig enger Freund mit Matt LaFleur ist? Der war bei der Hochzeit von Matt LaFleur, war er sein Best Man.
Echt, ja?
Ja, das sind Thunder Buddies.
Thunder Buddies?
So wie wir, das ist eine Bromance. Björn Werner lacht nur fake. Lacht nur fake. Ich hasse den Panel. So, pass auf. Eagles, die haben ja auch ein Opening. Ryan Day ist ein Rumor. Der Ohio State Hauptübungsleiter, der gerade verloren hat im National Championship Game, das ist ein Rumor, was in Philly jetzt größer wird. Der war Quarterback-Coach bei den Philadelphia Eagles und hat Head-Coaching-Experience. Kann ich mir aber nicht so vorstellen, du?
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, der fühlt sich sehr wohl bei Ohio State. Glaube ich, werden sie nicht machen. Weißt du, wen die Eagles requested haben? Der Offense-Koordinator Kellen Moore von den Cowboys.
Der aussieht wie Schmizo, so ein Babygesicht. Ja.
Aber das war, und dann Jared Mayo, Linebacker-Coach von den Patriots, auch sehr, sehr guter Spieler, der macht sich angeblich richtig gut als Coach. Also interessant, die Eagles sind sehr, sehr auf so junge, auch Ex-Spieler gegangen, ne, in diese Richtung. Aber ich bin gespannt, guck mal, wir haben so, Joe Brady, da haben wir schon letztes Mal erzählt.
Chargers, Brian Daboll, Offense-Koordinator von den Bills, glaube ich auch zu Recht, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber bin ich mal gespannt.
Ich bin auch gespannt. Aber weißt du was? Ich sag, Eric Bieniemy ist. Der ist schon wieder raus, habe ich das Gefühl, ne? Ist er vielleicht zu ruhig? Keine Ahnung, ist er vielleicht nicht Head Coach Material und eher ein ruhiger Offense-Koordinator? Das musst du ja auch alles einplanen, ne? Musst du ja gucken. Footballerisch hat er alles, aber hat er es auch Charakter? Aber das sind andere Spieler,
aber Moment,
andere Coaches auch schon wieder am Start.
Du hast die Spieler, die bei Kansas City alle sagen, ey, warum hat der keinen Headcoach-Job? Das ist der Mann. Frag mal Pat Mahomes nach Eric Bieniemy. Frag mal Andy Reid.
Probier doch nur eine Antwort zu kriegen hier. Warum ist er denn schon wieder die Ian Rappaport, Adam Schefter? Du siehst ja auch
eins die Tweet auch nicht, ein, noch, zack, eins dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Auch so bei so ein paar Kandidaten, zum Beispiel Jim Caldwell, ne? Die Teams müssen ja auch einen Minority Coach, müssen sie auch interviewen.
Ja.
Das heißt, wenn wir ein Interview sehen von Jim Caldwell, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein heißer Kandidat ist, sag ich dir ganz ehrlich. Weil das ist andere junge, heiße, erfolgreiche Koordinatoren, die einen besseren Report zu den Spielern haben, sind da draußen. Deshalb denke ich mir manchmal, einige Kandidaten sind auch nur die Must-Have-Kandidaten.
Auf jeden Fall. Und weißt du was, bei Eric Bieniemy, vielleicht sagt er, er hat gar keinen Bock, Head Coach zu sein. Und ich spreche bei der geilen Situation mit Patrick Mahomes hier.
Ja, aber dann sagt er die Interviews ab.
Ja, aber vielleicht wollte er mal schnuppern und gucken, was da abgeht. Und sagt, nee. Ist nicht so mein Ding, ich bleib hier. Naja, weißt du was, aber was ich unbedingt dir nochmal, Bill O'Brien, Ex-Headcoach von den Texans und General Manager, wird jetzt neuer Offensive-Koordinator unter Nick Saban bei Alabama. Letztes Jahr warst du noch der General Manager und der Headcoach von einem NFL-Team, jetzt bist du ein Offensive-Koordinator. Aber weißt du was, Nick Saban kriegt das sehr oft hin, weil der ist so respektiert, auch in der NFL-Welt, dass viele Ex-Headcoaches und sowas, auch aus der NFL, irgendwie in seinem Staff landen und dann machen sie sich da gut und hauen wieder ab. Oder wird ein Headcoach im College oder irgendwie sowas. Das ist halt auch so ein Sprungbrett. Ich sag dir, Alabama ist die New England Patriots Version im College.
Ja, und ich sag mal so, wir dürfen eins nicht vergessen, er war ja schon mal bei einem Nick Saban-like Typ als Playcaller und Offense-Koordinator unterwegs. Nämlich bei Bill Belichick war Bill O'Brien der Offense-Koordinator. Ne, darf man auch nicht vergessen. Dann hat er ja den Penn State-Job genommen. und hat da das Rebuild, sag ich mal, auf den Weg gebracht und hat das gar nicht schlecht gemacht. Also ich glaube schon, und als Coach jetzt, dieses Jahr haben sie mit 0-4 angefangen, aber davor, es war ja nicht so, dass die Houston Texans kacke waren, ne? Nee, darf man nicht vergessen.
Deswegen, er hat ja die Texans eigentlich auch zum AFC South-Titel, glaube ich, zwei oder dreimal geführt, aber dann, was er zum Schluss nur noch gemacht hat, wo er General Manager Tätigkeiten, das war ja einfach nur noch.
Und eins hast du auch nicht vergessen, wie geil ist das Recruiting-Tool, wenn du Alabama bist, du bist die Nummer 1 und jetzt holst du auch noch einen rein und sagst ein Offensive Player, ey, pass auf, ich habe hier einen erfolgreichen NFL-Headcoach und ehemaligen GM, der richtig geil verdrahtet auch ist.
Für Alabama ist das
so,
ein Sieg.
So, du kriegst NFL Top Coaching bei uns. Es gibt keine bessere Preparation für dein vierjähriges oder dreijähriges Interview für die NFL. Das ist natürlich auch ein geiles Tool, um zu rekrutieren, ne?
Auf jeden Fall. Was Nick Saban aufgebaut hat mit Alabama, nicht nur, du siegst, guck mal, du gewinnst jedes Jahr gefühlt, oder bist sehr erfolgreich jedes Jahr. Das dominanteste Team in der letzten Dekade. Dann so viele Draftpicks, die werden schon wieder 4, 5 First-Round-Picks haben. Sag ich dir jetzt schon. So, und dann hast du noch einen Coaching-Staff, wo du den Draht hast, immer direkt zur NFL.
Was glaubst du, was er kriegt?
Oh, bestimmt zwischen, ja, so eine Dreiviertel Million pro Jahr.
Nein, der wird auf jeden Fall siebenstellig machen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür eine sechsstellige Summe hingeht. Eine Mio wird er machen, weil was verdient Nick Saban? Sieben?
Ja, siebeneinhalb oder so. Aber weißt du was? Das ist Nick Sabans Haus. Das ist sein Ding. Er ist jetzt nur der Offense-Koordinator.
Ja. Oh, guck mal hier, Nick Saban, 9,1 Millionen. So, dann kriegt Billy O, kriegt bestimmt eine Mio. Ist ja auch nicht so schlecht, weil das Geld von Houston kriegt er ja auch noch. Insofern.
Ja, ist alles nicht schlecht, die ganzen Head Coaches und College Coaches. Bei denen läuft es im College auf jeden Fall. Die kriegen was ab vom Kuchen.
Wollen wir mal auf die Divisional Round. Da gucken wir jetzt mal rauf. Das wird. Die Spiele, wenn das du dir das nochmal.
Das ist so geil. Alter, ich habe mit so vielen auch meinen Freunden gesprochen und die alle Football gucken. Und auch die haben alle gesagt, auch Ex, ne, Adler und meine Brüder. Alle haben gesagt, ey, das erste Playoff-Wochenende war so geil. Du hast richtig so die Stimmung gespielt. Weißt du, was ich meine? Jeder hat das so geil. Hat wirklich angefangen, einfach geil mit dem Bills-Colts-Spiel. Und dann ging es halt direkt weiter. Ich hoffe genau auf das gleiche Wochenende. Und ich hoffe genauso mit dem ersten Spiel Rams gegen die Packers.
Bevor wir in die Spiele eintauchen, Herr Werner, ist ja schon interessant, ich habe hier diese Capsules und all diese Informationen von der NFL, die du mir ja netterweise zugeschickt hast, weil ich bin ja kein Media-Member und habe keinen Access zu NFL Communications, sondern nur du. Das ist ja, und da gibt es ja immer diese Dinger, what to look for, was passiert. Youth Movement, finde ich ganz interessant, dass alle vier Starting Quarterbacks, die in der AFC spielen, Aaron Rodgers spielt ja in der NFC, bevor einer sagt, und was ist mit Tom Brady? Und was ist mit Drew Brees? Ja, das sind alte Säcke. Aber wenn du in die AFC guckst, Josh Allen ist 24. Lamar Jackson, 24. Pat Mahomes, 25. Baker Mayfield, 25. Die AFC ist richtig jung. So, ja. Wenn du dann rüber guckst in die NFC, das ist die alte Opa-Division, ne? Weil Brady ist 43, Drew Brees ist 41. Aaron Rodgers ist wie alt? 38 oder 39?
Oh, ja, irgendwie da.
Und dann haben wir noch, wen habe ich vergessen jetzt in der NFC?
Jared Goff, der halt noch jünger
Jared
ist.
Goff,
der nimmt das durchschnittliche Alter ein bisschen runter. Ein
bisschen runter, aber es ist schon.
Es ist ein Hall of Fame. Ja, das sind drei Hall of Famer in der NFC. gegen die Jungen, die die NFL sozusagen übernehmen wollen und eigentlich jedes Jahr mal sagen, boah, Alter, Tom Brady, Drew Brees, ey, geht doch mal in die Rente, dass wir jetzt komplett diese NFL übernehmen können. Das ist schon interessant und weißt du was, so wird es auch aufgebaut, ich sag dir jetzt schon, der Super Bowl, das wird eine Storyline sein, jung gegen alt. Also das wusste ich schon von vornherein, weil ich bin wieso schon damit ausgegangen, dass Patrick Mahomes reinkommt, ne? Also mein Tipp ist ja Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs und dann gegen irgend so einen alten, einen von den drei alten.
Boah, dann lass uns doch anfangen mit den Rams, die rauf nach Lambeau fliegen und zwar heute, wir fliegen ja, heute, ja. Heute irgendwie ein paar Stunden, morgen, heute Vormittag, fliegen die rauf nach Green Bay, haben dann da heute Abend noch ihre Meetings und dann geht es morgen um 4.35 Uhr los. Green Bay Zeit, was bei uns dann 22.35 Uhr ist. Da geht's los und das wird geil. Matt LaFleur gegen Sean McVay. Auch zwei junge Coaches.
Man muss ja erstmal sagen, ey, Matt LaFleur, wirklich, der ist in 2 Jahren, hat er 26 Spiele gewonnen, ne? Das ist schon unfassbar dafür, das dass wenn man überlegt, wie viel, keine Ahnung, war ja nicht, es kam mir vor, in der Offseason oder auch letzte Saison war immer so Berichte, ja, da ist Krach in der Organisation. Ey, der ist 26. 26 Siege, zweimal hintereinander 13 Siege und nur 3 Niederlagen. Und sie können nicht heißer sein, gerade die Green Bay Packers. Die Rams Nummer 1 Defense gegen die Nummer 1 Offense bei den Packers. Das richtig. Matchup, Alter. Besser geht's richtig. Nicht.
Richtig. Und ich muss eins sagen, weil ich glaube, viele, die wie wir auch, sag ich mal, medial arbeiten, scheuen sich davor, auch mal zu sagen, wenn sie falsch schlagen. Ich glaube nach wie vor, dass LaFleur und Aaron Rodgers nicht so eng sind, wie es
Thunder Buddies?
Die sind keine Thunder Buddies, aber sie haben das richtige Arbeitsverhältnis gefunden und Matt LaFleur, Hut ab, da lag ich falsch. Er hat es hingekriegt.
Stimmt, ohne, du bist ja ein Packers-Hater.
Ja, ohne Thunder Buddies zu sein, tatsächlich hier ein erfolgreiches Konstrukt auf die Beine zu stellen. Ich glaube schon, dass es ab und zu mal hakelig war, aber er hat es geschafft.
Ja, und vor allem nach dem Draft, wo die Jordan Love gepickt haben. Da kannst du mich erzählen, dass Aaron Rodgers sich einfach disrespected gefühlt hat. Kannst du mir nicht erzählen.
Aber er hatte die richtige Antwort. Wann wird eigentlich endlich der MVP announced?
Das ist jetzt das erst in der Woche vom das spielfreie Wochenende, glaube ich, oder?
Pro Bowl Weekend.
Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, das Wochenende ist es, am 31. oder 30.
Aber boah, das
erst der Spiel. MVP. Kannst du mir erzählen? Erster MVP. Es ist, wie gesagt.
Wir machen ja das Spiel zusammen.
Wir machen das Spiel. Oh. Ich freue mich, weil wir werden Pass Rush sehen. Wir werden Pass Rush sehen von den Rams. Ja, du hast Aaron Donald. Ja, alle reden gerade über seine Rippe. Da ist jemand raufgeflogen beim letzten Sack. Ne? Jeder gesehen, der das Spiel gesehen hat. Er sagt, er ist fit.
Hast du gesehen, was Sean McVay gesagt hat über ihn?
Ist der Terminator.
Der Terminator wird bereit sein.
Du hast Leonard Floyd draußen auf der Edge. Du hast Michael Brockers. Also eine absolut starke Defense-Line, die muss eine Gas geben. Und dann hast du das Matchup, hast du gestern gesagt, Sander Teko, Jalen Ramsey gegen Devontae Adams. Das Matchup. Also, da sind so viele so, wenn man einfach das mal runterbricht, das Spiel, wie viele Key-Matchups da drin sind. Ne?
Geil.
Pass Rush gegen Offensive Line Aaron Rodgers. Ja?
Moment, dazu müssen wir ja sagen, dass die Offensive Line von den Packers hat wie viele Sacks zugelassen?
Wenig.
21? War das?
21 war das, ja, es war 21.
Oder ja, wollen wir nicht mal checken?
Es war 21, die sind die drittwenigsten in der NFL.
Ja, zusammen zwei Teams haben nur 21 Sacks und
die Steelers hatten 14 und genau. Colts hatten auch 21, glaube ich, die Colts waren das.
Und war da nicht Tampa auch noch ganz oben in der Mix?
Ja, die waren hinter Aaron Rodgers, die waren so bei 24.
Okay, aber das ist ja das Geile, Strength versus Strength, Offensive Line gut, Protection und dann gegen so ein Monster, das wird krass. Dann das nächste Matchup ist natürlich, zu wem wirft Aaron Rodgers? Ja, zu Devontae Adams. Was hat der bitte für ein Ja? Was hat Devonta Adams für ein Jahr gehabt?
Meine Frage jetzt zu dir, weil alle sagen, ja, okay, Jalen Ramsey, wie gesagt, du wirst ihn barken sehen die ganze Zeit, ne? Trash-Talk, obwohl die sich respektieren. Devonta Adams und Jalen Ramsey, da haben die jetzt schon öffentlich mal was gesagt, dass sie sich respektieren. Aber du wirst die Energie spüren, ne? Jalen Ramsey ist so ein Spieler, Devonta Adams genauso. Devonta Adams ist aber zu 30, also ein Drittel seiner Snaps ist er in der Slot. So, jetzt meine Frage, wirst du Jalen Ramsey denn auch in der Slot sehen, 1-1? Wird Jalen Ramsey ihn folgen das ganze Spiel lang? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht, weil es nicht die Art von Defense ist, weil wir haben Jalen Ramsey, spielt, glaube ich, seine Seite und dann auch outside. Aber hey, das wäre ja auch mal ein Wrinkle und eine Überraschung. Aber ich glaube, da wissen viele Leute nicht oder viele da draußen fragen sich, ja, er ist doch der beste Corner, warum geht der nicht immer mit? Ja, weil du spielst ja auch nicht immer Man, du spielst ja auch ganz viel Zone. Und wenn du zum Beispiel der Lurk bist oder der Nickel Defensive Back, der über dem dritten Receiver spielt und der geht in Motion, wann rennst du mit, wann rennst du nicht mit? Auf erstmal spielst du Curl to Flat, auf einmal spielst du Hook to Curl oder du spielst Buzz oder... Das ist schon nicht so einfach. Da kommt ganz viel Information mit, wenn du auf einmal Inside spielst, auch mit Blitzen und solchen Geschichten. Das heißt, ich bin da mal gespannt, aber ich bin ja ein Jalen Ramsey-Fan, was seine Spielweise betrifft. Deshalb, als wir diese Game Changer-Reihe gemacht haben auf Fayo, war ja Jalen Ramsey in der Top 5 der Verteidiger drin, wo viele gesagt haben: Ja, der hat aber nur eine Interception. Aber wenn du hast ja eine geile Information hier in unseren kleinen Ablauf mal reingepostet. Top Receiver, die Jalen Ramsey gespielt hat in der abgelaufenen Saison, inklusive Playoff. Amari Cooper in Woche 1, 7 Catches für 57 Yards, das ist schon richtig gut. Das war der beste Wert in Woche 1. Woche 3, Stephon Diggs. Ein Catch für 4 Yards war ein Touchdown.
Man muss aber auch sagen, wenn sie die direkte Battle haben, Mann zu Mann, das wird auch...
Genau, das muss man travelt ja nicht mit, er geht ja nicht rüber auf die andere Seite. Aber wenn das Duell da war, Terry McLaurin, 5 in Woche 5, 0 Reception gegen ihn. Allen Robinson in Woche 7, 1 für 42 Yards, ein Jump, 50-50-Ball. Gegen DK Metcalf, das Spiel haben wir gemacht gegen Seattle, keine Receptions gegen Jalen Ramsey. Mike Evans, 4 für 40. DeAndre Hopkins, 3 für 20. DK Metcalf, dann in Woche 16 wieder, 1 für 11. DeAndre Hopkins, Woche 17, 2 für 28. DK Metcalf in den Wildcards, 3 für 33. Keiner hatte 100 Yards Receiving gegen den Typen. Das höchste der Genüsse war 57 Yards. So, das heißt, ich habe aber auch gesagt, Devonta Adams ist für mich dieses Jahr der beste Receiver, weil er sie alle nackig gemacht hat. Ey, der läuft Routen, Zucker, geduldig. Und ihr wisst gar nicht, wie wichtig Geduld als Passroutenläufer ist. Nicht in Panik zu geraten, wenn du weißt, oh shit, der nimmt mir die Outside Leverage weg, okay, slip inside, gib ihm jetzt einen Inside Move, lass ihn in Panik geraten, versuch mich zu undercutten und dann mache ich doch meinen Cut nach außen. Oh, Zucker mit Sahne und einer Kirsche drauf. Devonta Adams, Zucker. Ja, guck mal, da werde ich wieder zum Coach, weil wenn ich mir das angucke, das ist, wie sagst du immer so schön, Şok Güzel. Für alle türkischen Zuhörer, das ist Şok Güzel. Das sagt immer Björn Werner, Trademark. Das ist es. Aber bedeutet sehr schön. Aber dieses Matchup ist für mich Schlüssel.
Boah, haut der komplett. Also.
Oh, geil.
Ich bin
aufgejuckelt.
Jerry Goff wird spielen. Ich war so überrascht, wie gut der letzte Woche abgeliefert hat, nachdem er da reingekommen ist, nachdem der Starting Quarterback Wolford runterging wie nennt man das nochmal? Oh.
Concussion?
Nein.
Stinger.
Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Es wird ein geiles Matchup. Starke Defense, stark auf. Aber die Green Bay Packers hast du auch nicht vergessen. Die haben auch auf der anderen Seite, ne? Za'Darius Smith, Jerry Alexander, da waren viele. Der ist der Nummer 1 gegradet, also Nummer 1 gerankte Cornerback auf PFF. der auch eine sehr, sehr gute Saison hat. Der, da, wo viele sich aufgeregt haben, warum er kein All-Pro ist.
Und, ja, das ist...
Aber wie gesagt, ey...
Moment, wir sind noch nicht fertig. Also wir haben über Jalen Ramsey gegen Adams gesprochen. Aaron Donald gegen diese... Oder die, sagen wir mal, Aaron Donald, seine Gang gegen eine gute Offensive Line. Ich weiß. Aber Andrew Whitworth, der alte Veteran gegen Za'Darius Smith. Auch ein Clash of the Titans, ey. Geil. Oh, jetzt ruft Oma Heidi an. Achso, Oma Heidi ruft an. Warte, ganz kurz. Das ist Oma Heidi wurde heute geimpft. Und ich habe gesagt, Oma Heidi, wenn du da durch bist, ruf bitte an und sag Bescheid, ob du okay bist. Ich habe jetzt geschrieben, ich melde mich gleich. Also wenn sie anruft, scheint sie ja okay zu sein. Hoffe ich zumindest. Oder sollte ich sie schnell anrufen?
Schreib ihr mal auf jeden Fall.
Ich schreibe immer. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Aber ein Matchup ist natürlich Brandon Staley, der junge Defense-Koordinator, der Zuckerjob macht gegen Matt LaFleur. Also, was ist dein Tipp jetzt?
Ach ja, stimmt, wir müssen da tippen. Ja, ich hatte ja in meinem Tippspiel, womit ich bleibe, nicht so wie ein anderer Kollege hier im Podcast, der alle seine Tipps ändert. Ich nehme die Green Bay Packers. Ich glaube nicht, weil es macht schon einen Riesenunterschied. Du kommst aus Sunny Kalifornien nach Green Bay. Das ist schon echt auch ein drastischer Unterschied, einfach wie du dich fühlst, wie es mental ist, um dich vorzubereiten auf so ein kaltes Spiel. Keine Ahnung, ich kann nicht sehen, dass die Green Bay Packers verlieren, aber ich hoffe auf ein spannendes Spiel und ich denke auch, es wird ein spannendes Spiel.
Ich gehe da konform mit, Herr Werner, es wird ein spannendes Spiel und ich ändere mein Tipp nicht. Ich bin kein Green Bay Hater, das will ich nochmal sagen, sondern ich bin ein Football-Liebhaber. Nein. Oh, Oma Heidi hat geschrieben, ich habe geschrieben, wie lief, bin mit Björn im Podcast, sie hat geschrieben, gut. Warte, ich mache nochmal kurz einen Daumen hoch an Oma Heidi. Ah, so, jetzt bin ich beruhigt. Ey, Mama ist die Wichtigste. Pass auf. Ich glaube einmal, Aaron Rodgers, don't bet against Aaron Rodgers, weil er der MVP ist. So, nimm das, Green Bay Packers Fans. Außerdem hast du das Meme gesehen von Cool Runnings, weißt du? Kennst du Cool Runnings?
Kennst du den Film, genau.
Wo die jamaikanische Bob-Mannschaft auf dem Plakat steht vor so einem Bob und alle so angezogen so frieren. Da haben sie die Köpfe von den Jungs genommen und haben da McVay, Aaron Donald, Ramsey, Cooper Kupp draufgepackt. Weil das dürfen wir nicht vergessen. 30 Grad Temperaturunterschied.
Ich sag's euch, ich habe bei Florida State gespielt.
Wie lange ist der Flug? 4 Stunden?
Ich kann dir sagen, wenn du die ganze Zeit in einer schönen Wärme und es ist immer bequem trainierst und dann musst du für 2 Tage in die Kälte und musst abliefern, dann musst du mental bereit sein dafür. Weil wir hatten das auch, wo wir dann hochfliegen mussten im College. Wir haben immer draußen trainiert in der Hitze, in der Schwüle von Luftfeuchtigkeit von Florida.
In der Schwüle.
Ja, und dann mussten wir gegen Kasim da oben spielen, Boston College, spät in der Saison. Wir haben am Anfang, wo der Schedule nicht rauskam, wir haben alle gehofft, bitte lass Boston College früh in der Saison sein. Dann kam das ein Jahr, dass es spät in der Saison war, es hat geschneit oder es war so richtig kalt, kurz vorm Schneien. Und Minusgrade und wir so, fuck. Und alle haben 3 so eine Longsleeves angezogen, glaub mir. Das macht einen Unterschied. So, nächstes Spiel.
Also, wir sagen beide, es sind die Packers. Nächstes Spiel.
Lass du den Legenden gehen, ja. Tampa Bay Saints.
Aber Moment, wir gehen doch erstmal, lass uns erstmal den Samstag fertig machen.
Ach so, wir gehen in der Reihenfolge, okay.
Ja, Samstagabend nach uns kommt dann Baltimore gegen Buffalo. Ey, mitten in der Nacht. Oh shit, Alter, ich werde so zerstört sein.
Die beiden besten Lauf-Quarterbacks in der NFL.
Oh, das wird krass.
Josh Allen hat so viele Touchdowns produziert, so viele First Downs mit seinen Beinen. Puh. Ich habe schon gesagt, Lamar Jackson muss seine 120 Yards auf dem Boden wieder haben, damit die das Spiel gewinnen. Die Defense von den Ravens muss ihr bestes Spiel haben, weil wir haben es gesehen gegen die Colts mit Josh Allen. Bis kurz 2-Minute-Drill in der ersten Halbzeit lief alles gut für die Colts. Und was macht Josh Allen, Stephon Diggs, die ganze Offense am besten, egal wie viel, egal in welcher Situation wir sind, wir brechen so ein bisschen das Klischee und jetzt, wir gehen einfach Oldschool Football und werfen die Piff die ganze Zeit tief. Ist Risiko, ne? Da haben wir ein paar Situationen gesehen gegen die Colts, wo es auch echt hätte schief gehen können. Aber hey, scared money, make no money.
Das wird ein interessantes Spiel, weil es wird harte, kalte Winde, potenziell Schnee in Buffalo, aber Baltimore kommt damit auch klar. Beide Teams werden, oder die Ravens werden den Ball grinden auf dem Boden.
Lamar Jackson hat gesagt, er hofft, dass es schneit, weil weißt du, was das heißt, wenn es da schneit und es ist rutschig und du hast einen Lamar Jackson mit dem Ball in der Hand?
Slip the lightest.
Also.
Die Defense der Ravens hat halt letzte Woche gezeigt, dass sie einen Laufspiel wegnehmen kann. Das Problem ist, das Problem für die Ravens ist, dass Buffalo sagen kann, okay, fuck it, chuck it up and go. So, das heißt, aber auf der anderen Seite haben wir wieder, wir haben Marcus Peters, der letzte Woche interessant den Game-Ending Interception hatte, zusammen mit Marlon Humphrey, die One-on-One spielen können und dann wechseln, ein bisschen Cover 3 spielen. Ich glaube tatsächlich, dass es darauf runterkommt, welcher Quarterback besser den Ball läuft und die Buffalo Bills Defense muss das Ding hier gewinnen.
Und noch ganz kurz dazu, werden wir jemanden sehen, der Stephon, also wird es Marcus Peters oder Humphrey, der 1-1 mit Stephon Diggs gehen wird oder ob die wechseln oder wie auch immer, weil die Woche davor, Colts war sehr viel Zonendeckung, ne? Da immer die Fenster gefunden, Stephon Diggs ist auch über hinter die letzte Reihe, sehr viel Cover 2.
Wirst du von den Ravens nicht kriegen,
das Nummer 1 genau, Blitzteam. Genau, blitzen und dann hinten alles Mann zu Mann. Wer wird Stephon Diggs in diesem 1-1-Duell haben? Darauf bin ich gespannt und dann bin ich drauf gespannt, wie wird diese Battle? So, wer gewinnt?
Ich? Du sagst,
ja? Sag es. Ich habe auf die Buffalo Bills gewettet, dass die trotzdem gewinnen werden.
Pass auf, in meinem ersten Pick habe ich auch gesagt, oh, die sind so heiß, alles jubt, die Buffalo Bills. Jetzt nach dem Division, nach dem Wildcard-Playoff-Round sage ich, die Baltimore Ravens gewinnen das Spiel. Don Martindale mit den beiden Corners. Ey, puh, ich glaube, die können Stephon Diggs nicht neutralisieren, aber in Check halten. Und dann, die Buffalo kann nur gewinnen, wenn sie absolut Defense spielen und auch Josh Allen den Ball läuft. Und ich sehe einfach, dass die Ravens das ausgrinden und hier knapp gewinnen.
Das sind Grinder, ja?
So, kommen wir zum Sonntag. Erstes Spiel am Sonntag. Oh, das mache ich auch mit dem Steckomaniac. Meine Cleveland Brownies gegen die Kansas Shitty Chiefs, wie Herr Stecker sie nennt. Alter Vater, ich glaube, um 8:55 deutscher Zeit geht es, glaube ich, los, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, irgendwie so was. In der Richtung. So, die Browns haben jetzt, den Swag, die haben das Momentum, sie haben...
Claypool, komm, sag es.
Oh,
wie er geweint hat.
So, Leute, alter Schwede, also die machen das ja immer schlimm. Also, ich bin enttäuscht.
Oh, ich
und
auch.
Und das gibt mir so ein bisschen auch, dass die älteren Spieler bei den Steelers nicht ihre jungen Spieler unter Kontrolle haben, weil ich versetze mich immer wieder zurück in meine Lage. Aus sowas wäre ich nie gekommen, so eine Statement zu machen, aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Leute haben jetzt viel mehr ihre Plattform mit Social Media und es ist einfach normal geworden, dass die halt zu Hause sitzen und was über das Spiel sagen. Das haben wir damals nie gemacht. Das war alles so, nur vor der Media hast du deine Aussagen gemacht und wenn du mal live gegangen bist oder hast du nie darüber gesprochen, du hast es immer professionell gehalten, ne? Also haben auf jeden Fall Chase Claypool, der Receiver von den Steelers, ist ja einen Tag danach auf TikTok live, das hört sich schon so falsch, auf TikTok live gegangen. Ich wusste gar nicht, dass man live gehen kann auf TikTok. Und da hat ihn irgendjemand gefragt wegen, ja, was denkst du, Score Chiefs gegen Browns? Und dann hat er halt gesagt, es war in dem Moment, das wurde aus dem Kontext gerissen, der hätte aber schlauer sein sollen, weil die haben ihn gefragt mit Score. Er hat gesagt, ja, die werden geklappt oder sowas, hat er das Wort benutzt? Irgendwie so, dass die rausfliegen.
Clapped.
So clapped, so wie zerstört, aber was ist
Clap,
das?
Clapped ist eigentlich
geschnitten so.
Gleich, na, umgelegt. Eigentlich sagst okay. du auch, clapback ist auch, wenn du jemand,
Nein, das ist so.
Umgelegt, also weggeklatscht.
I'm gonna clip you. Das ist mit so Schießen und sowas, das glaub ich, das habe ich oft gehört. Where I'm from, we clipping people, haben die immer gesagt, egal wo ich war. Ich habe Sachen gehört und gesehen.
Du musst vorsichtig sein, sonst bist du wieder auf Rande, ey. Björn Werner überlebt Schuhdinge. Oh Gott. Auf jeden Fall, die werden umgeklatscht.
Es geht, das hat er gesagt. So. Hätte er etwas schlauer sein sollen. Du weißt, jeder achtet gerade auf dich, weil du warst mit Juju, weil Chase Claypool war ja genauso wie der TikTok Thunder Buddy von Juju, ne? So. Alle immer gesagt, ja, nee, das macht gar keinen Sinn, das war nie, lass doch Juju sein, wie er sein soll oder wie er ist. So, dann war das überall. Die haben natürlich nur den kleinen Clip genommen von seinem TikTok Live, boom. Dann war er irgendwo jetzt vor 2 Tagen wieder, hat ein Interview gemacht, hat irgendein Typ ihn gefragt, ein Journalist, ja, du hast es da rausgepackt, stehst du immer noch zu seinem Statement? Und da hat Chase Claypool gesagt, ja. Und ich probiere die genauen Wörter, jetzt kann ich das nicht wiedergeben. Er hat aber gesagt, ja, ich kann die Steelers nicht respektieren, weil sie uns nicht respektiert haben, wie sie mit Juju umgegangen sind im Spiel, wie sie sich lustig über ihn gemacht haben. Und ich habe doch gesagt, deswegen war ich salty und deswegen, ich respektiere die nicht, weil sie uns nicht respektiert haben. Und ich so, oh, Alter, was ist denn das für eine Antwort? Weil da denke ich mir, das ist einfach wirklich salty, wenn du eine Heulsuse bist im Nachhinein, weil Juju fängt es an, indem du jedes Mal mit Absicht im Warm-up auf dem Logo tanzt und hat auch in Streams gesagt, also wo die so ein TikTok-Video gemacht haben, yeah, I'm gonna do it, what are you gonna do about it? Das hat der öfters gemacht, ja. Also du kannst mir nicht sagen, dass, was die Browns gemacht haben, hätte jedes
ja, Moment,
andere
das geht
Team
ja
gemacht.
Nicht nur ums das TikTok-Getanze, sondern, ey, Gray
so,
Faceless, graue Gesichtslose. Die Browns sind Gray Faceless.
Ich habe eine Nachricht gelesen, ein Bromantiker hat geschrieben, ja, das wir sollen nicht so übertreiben, das wurde voll aus Kontext gerissen, weil.
Nein, ich habe das.
Pass auf.
Er sagt, das Interview gesehen.
Mike Tomlin und Juju haben im Interview einfach nur gesagt, dass wie jeder Gegner, es sind Nameless. Nein.
Das sagst du nicht über deinen Gegner. Nein. Außer du willst Nein. Öl ins Feuer gießen.
Genau.
Das
habe ich noch nie gesagt. Nameless, great. What? Nein. Und die Browns sind the Browns is the Browns. Nein. Das war ein direkter Shot gegen die Browns. Und dafür haben die kassiert. Und jetzt seid leise. Seid einfach leise. Die machen es nur noch schlimmer.
Ich habe gerade eine Notification bekommen.
Was denn?
Der Dönerbratan hat deinen YouTube-Kanal abonniert.
Echt jetzt?
Dönerbratan? Wer nennt sich denn Dönerbratan?
Geiler Name.
Egal. Entschuldigung. Ja, das ist lächerlich.
Nur schlimmer. Chase Claypool, sei einfach leise. Sei leise. Und das verstehe ich nicht, warum ein Veteran in dem Team einfach sagt, Chase anruft, sagt, bitte.
Halt dich da raus, wir haben eine Klatsche bekommen.
Bitte
wir sollten nicht
mehr
reden.
Weil wenn du verlierst, sei ein Ehrenmann und verlier richtig.
Ja,
und
aber er sagt
nicht
ja,
danach noch rum.
Er sagt ja, die waren keine Ehrenmänner, deshalb kann ich sie nicht respektieren. Die waren böse zu meinem Tanzkumpel Juju.
Genau, so. Das ist seine Meinung.
Und Taki Taki, der Linebacker, hat im Interview nur darauf angesprochen, nur gelacht. Soll aber salzig sein.
Und da hab ich auch wieder was gelesen, ja, als ob professionelle Athleten sowas als Motivation nehmen. Ja,
ja.
Wyatt Teller, der Offensive Guard, hat an der Seitenlinie genau das gleiche gesagt. Ah, the Browns is the Browns. Baker Mayfield, ah, the Browns is the Browns. Du suchst in den Playoffs so spät in der Saison. Deswegen sagt man, gib den anderen Team keine extra Motivation, weil sie sind schon motiviert. Aber wenn du nochmal diesen Disrespect fühlst, bist du nochmal extra
motiviert. Dann wird's persönlich.
Ich sag dir. Und deswegen war ich auch kein Fan. So, ach, egal.
Aber pass auf, lass uns doch mal. Jetzt haben wir lange über dieses Matchup geredet und eigentlich nicht viel gesagt, außer in der Vergangenheit rumgedödelt.
Ja.
Schlüssel-Matchup für mich ist einmal, wie macht sich Joe Woods, der Defense-Koordinator, gegen Andy Reid / Eric Bieniemy? Da bin ich mal gespannt, weil wir wissen, Andy Reid ist top of the pops, wenn es darum geht, nach einer Bye-Week einen Gameplan zu haben, der absurd ist. Und wir werden sicherlich wieder Plays sehen, weißt du, wo Pat Mahomes in Motion geht und dann den Snap geht. So absurde Sache, werden wir sehen. Dann für mich noch ein Schluss im Matchup. Tyreek, wenn die Kansas City Chiefs sind 14-2. In den zwei Niederlagen, die sie hatten, ist dir aufgefallen, dass Tyreek Hill immer sehr unproduktiv war. 3 Catches und war nicht wirklich existent. Dann haben sie verloren. So, jetzt kriegen sie aber Denzel Ward wieder, die Browns. Weil die haben ja das Backfield war, ey, das ganze Jahr, jetzt muss ich mal sagen, das ganze Jahr, das Defense Backfield, Covid, Verletzung, Denzel Ward sollte viel spielen. Ich glaube, das wird einen Unterschied machen, aber ich glaube, dass halt Andy Reid, dass der Unterschied nicht groß genug sein wird. Und dann am Ende ist es Baker Mayfield gegen Pat Mahomes, wer kann wen outperformen. Und deshalb sage ich, Andy Reid, zu Hause, Bye Week, Pat Mahomes, ich gehe mit den Chiefs. Auch wenn ich die Browns liebe. Du hast alles gesagt. Sorry.
Ich sehe keine Chance. Ich sag dir eins, die müssen, die einzige Chance, die Browns haben, wenn es genauso anfängt wie letzte Woche gegen die Steelers. Erster Snap, erster Drive, irgendwie Fumble, Turnover, Feldposition, Touchdown. So, dass das irgendwie 2-3 Mal genauso passiert. Ich kann das nicht sehen, dass es,
stell dir mal vor, das passiert ist. Was ist denn mit den Browns?
Letzte Woche passiert ist, ich würde es ihm gönnen, ja, ist eine Cinderella-Story. Aber wir sind jetzt vor dem Spiel, man muss realistisch sein, ich kann es nicht sehen, wenn du wirklich Strength gegen Strength packst. Laufspiel von Cleveland Browns, mega nice. Patrick Mahomes brauchen kein Laufspiel, die gehen mit ihren Big Plays. So, wenn die Cleveland Browns es schaffen, die ganze Zeit auf dem Feld zu bleiben und Patrick Mahomes an der Seite, dann muss Patrick Mahomes, der ja so oder so sehr risikoreich spielt, dann kann es sein, dass er vielleicht ein paar Fehler macht und dann haben sie eine Chance. Aber ich, keine Ahnung, ich denke, Patrick Mahomes kommt da so heiß raus, dass die sehr früh Raumgewinn machen, scoren werden, dass das dann zu dem Punkt kommt, dass die Browns sehr schnell weggehen müssen von ihrem Laufspiel, also so wie sie es eigentlich machen müssten. Ach, keine Ahnung, ich kann nicht sehen, dass die Browns die Chiefs schlagen. Aber hey, wenn es passiert wird, ich würde mich freuen für die Cleveland Browns, weil das wäre eine unglaubliche Story. Die Pittsburgh Steelers, dann die Kansas City Chiefs und dann im AFC Championship Spiel zu sein. Aber das Talent bei den Chiefs, Travis Kelce, Tyreek Hill, Patrick Mahomes, dann die Defense ist auch nicht, ey, du hast Frank Clark, der heiß ist.
Jetzt fängst du ja schon wieder von vorne an. Das ist ja,
so. Schon wieder heiß. Ich nehme die Chiefs. So, letztes
Tampa Spiel. Tampa Bay Buccaneers, Sonntagnacht.
Puh. Oh, das ist so spät.
Bei den Saints. Oh, ich will jetzt aber gucken, 6.40 Uhr Eastern Time ist bei uns Uhr. Dann irgendwie knapp 1 Uhr, ne?
40. Ja, 0.40 Uhr, 6 Stunden. Na. Ich muss es aber gucken. Ich hoffe, ich penne nicht ein, wenn ich alleine zu Hause auf der Couch hocke. Das ist immer schlecht bei mir. Mhm. Aber die zwei Legenden. Puh. Die zwei Legenden, was sollst du machen? Wenn du guck mal, ey, das ist einfach so krass, ey, das musst du mal einfach aufsaugen. Ist mir egal, ob ihr einen von den beiden hasst, ihr müsst das Spiel einfach aufsaugen, weil wie oft sieht man zwei Legenden spielen, egal welcher Sportart, ne? Guck mal, meisten Passing Yards in der NFL-Historie inklusive Postseason, ja? Tom Brady, 90.973 Passing Yards. Drew Brees ist Nummer 2, 85.590. Dann die meisten Touchdown-Passes in Historie mit Postseason, also mit den Playoffs. Tom Brady 656, Drew Brees 607. Weißt du, wer der Dritte ist?
Peyton Manning. 579.
Aber nur 579, der rein theoretisch, ja? Also,
nur ist gut.
Ja, im Gegensatz zu den anderen beiden. Tom Brady hat ja fast, wie viel sind das da? 80 mehr, ey. Das ist crazy. Das ist crazy.
Ja, aber dann
hast,
lass uns.
Du hast. Okay, lass mal ganz kurz durchgehen. Quarterback Battle. Also ausgeglichen. Oder? Wenn wir jetzt den direkten Vergleich per Position gehen.
Wollen wir ganz kurz? Ausgeglichen, aber ich würde The Slide Edge würde ich Tom Brady geben, weil er hatte keine punktierte Lunge. Und er läuft ein bisschen heißer als Drew Brees. Aber gut. Ja. Würde ich mich darauf einlassen, sagen, wir haben zwei Future Hall of Famer.
Auf jeden Fall. So, Running Back Position. Ne? Da hast du Alvin Kamara, heiß. Bei den Buccaneers, Ronald Jones hat angeblich trainiert in dieser Woche. Aber sie haben Leonard Fournette. So, da hast du Offensive Line auf beiden Seiten. Sehr stabil. Du hast sehr, sehr gute Offensive Line auf beiden Seiten. Also die sind so ausgeglichen, diese Offense. Und dann jetzt auch diese Defense. Du hast die Saints, Top 5 Defense. Sie haben mal gucken, ob sie Hendrickson zurückbekommen. Da habe ich jetzt noch nichts gelesen. Den Defensive End, der 13,5 Sacks hatte, auf der anderen Seite von Cam Jordan. So, dann hast du aber bei den Buccaneers Defensive Line Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, Dominic Sue. Also ausgeglichener kann dieses Matchup gar nicht sein, obwohl die Linebacker bei den Buccaneers besser sind als die Linebacker, wenn Manti Te'o letzte Woche gespielt. Aber Demary Davis ist sehr gut.
Dass der noch in der Liga ist, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Manti Te'o.
Manti Te'o? Ja, der kam aus nichts. Ich war auch sehr überrascht letzte Woche, dass er gespielt hat.
War das Manti Te'o oder gibt es da einen anderen?
Nein, Te'o? Das ist Manti Te'o. Ich habe mit ihm trainiert im Combine. Also ich kenne ihn vom Aussehen her. Dann, das war ja da, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo seine mit seiner Fake-Girlfriend-Geschichte rauskam, war ich live mit ihm da. So neben, ich stand neben ihm. Kannst du dich noch an diese Fake-Girlfriend-Situation erinnern? Ja. Ey, das war so awkward, ey. So.
Aber das ist ein anderer Te'o, glaube ich. Wo haben wir den?
Manti Te'o, der hat bei den Saints letzte Woche gespielt.
Ja, okay, alles klar, wenn du das sagst. Ich glaube es nicht.
Nicht bei den Saints, bei den Bears, Mann. Nicht bei den Saints. Er hat bei den Bears gespielt, letzte Woche, gegen die Saints. Manti Te'o letzte Woche gespielt.
Okay.
Weil wir Raquan Smith
ja, war raus. Stimmt.
Sorry,
stimmt.
Nicht bei den Saints.
Ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, hatte 6 Tackles, so, alles klar.
Bei den Bears war es, sorry.
Weil der war ja so ein bisschen vom Erdboden verschluckt, ne?
Ja, der war ein bisschen, war weg kurz, war bei den Chargers, wurde bei den Chargers gegriffen, war bei den Saints. So, egal, komm, weiter geht's. So. Wer gewinnt das Ding? Ich kann mich nicht entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Die Buccaneers sind 0-2 gegen die Saints in dieser Saison. Und da, nachdem ich darüber überlegt habe, ich habe auf die Saints getippt. Und dann, wo ich das dann überlegt habe und das nochmal sozusagen gesehen habe, Tom Brady 0-3 gegen den gleichen Gegner, kann ich nicht sehen. Aber ich habe schon für die Saints getippt. Also es wird.
Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm zu sagen, ich revidiere meine Meinung. Ich habe noch
nein,
mal drüber
ich bleibe bei meiner Meinung.
Okay, alles klar. Guck mal, ich denke mir, für mich ein Schlüssel-Matchup ist, ja, du hast gesagt, das ist alles echt auf ganz hohem Niveau. Ich finde so ein paar Matchup für mich interessant, worauf ich gucke, ist Hendrickson oder wahrscheinlich eher Cam Jordan, der auf der rechten Seite oder auf der linken Seite der Defense rechts gegen Tristan Wirfs spielt. Das wird interessant. Dann natürlich Marshawn Lattimore gegen Mike Evans, der in den letzten beiden Spielen, wenn er gegen Mike Evans gespielt hat, Mike Evans keinen Catch. So, das Problem für die Defense der Saints ist, dass Tom Brady weiß, wie er gegen den Blitz umgeht. Da wird den Ball schnell los. Jetzt ist AB gerade richtig heiß. Du hast noch Gronk. Ich weiß nicht, ob sie die Matchups alle hinbekommen. Ich war sehr überrascht, das habe ich am Montag schon gesagt, wie sie tatsächlich sich verändert haben, viel Double Tight gespielt haben, um Tom Brady Protection zu geben, Ball mehr gelaufen sind. Oh, ich glaube, das wird echt eine schlimme, enge Kiste. Dadurch, dass Drew Brees nicht so mobil ist, ne, glaube ich tatsächlich, dass die Buccaneers es in einem hautengen Blockbuster gewinnen.
Alright.
Ich bin also Saints-Hasser. Und mal, Brady-Fanboy.
Ich hab eine Nachricht hier bekommen. Eine Person liest gerade das Buch und lacht sich tot über die Urban Meyer-Sektion. Ohne Scheiß. Und wir haben heute über Urban Meyer darüber gesprochen. Der hat es eingekreist.
Guck mal. So.
Geiles Football-Wochenende
also,
voraus.
Oh, es wird Krasikowski. Ich bin auch ready to roll. Ich hoffe, ihr seid auch alle ready to go. Es wird ein geiles Wochenende. Es wird ein geiles Hangover geben am Montag. Hört rein, wir werden völlig zerstört sein. Aber das ist okay, weil wer Football liebt, lässt sich gerne mal zerstören. Und auch dieser Podcast wurde euch natürlich wie immer präsentiert von unserem Kollegen Gio. Und Herr Werner, Irgendwelche letzten Worte?
Nein, danke. Na doch, schön mit euch.